Ich habe mir gerade überlegt, was sage ich jetzt als Übergang vom Lobpreis, so ein Stück Himmel wegen Erleben, so eine Atmosphäre. Und dann war der letzte Akkord. Kannst du den nochmal spielen, bitte? Hören Sie da was? Ja, ja, wir hören was, aber was? Also ich saß da vorne und habe das einfach aufgesogen, so dieses vor der Herrlichkeit, vor der Heiligkeit Gottes, diese Harmonie, dieses Wohlsein. Und dann kommt dieser Akkord, der hat mich zurückgeholt, auf die Erde gebeamt. Da ist ein Moll drin. Da ist nicht alles rein, wenn ich das richtig höre, oder? Das war vorher noch die paar Töne davor, das war noch so harmonisch, so. Und dann der Schlussakkord, und dann wusste ich, das ist der Übergang. Jetzt kommen wir wieder zurück in die Erde, in den Alltag, wo nicht alles so rein läuft. So wunderbar. Vielen Dank. Ja, ihr Lieben hier in Kandern. In der letzten Predigt, da hörten wir etwas vom Josef. Vielleicht erinnert ihr euch noch, der Stiefvater von Josef. Da ging es um die drei Stichworte: Vertrauen, Gehorsam und Treue. In der heutigen Predigt und in den folgenden Predigten, wenn ich wiederkomme, da geht es um einen Mann aus dem Alten Testament, einem König. Sein Name, wir haben es vorhin schon gehört, der Josaphat. Dieser König, dieser Josaphat, wie das so im Leben ist, er hat Siege und Niederlagen erlebt. Er war treu und untreu. Es ist eine sehr spannende Lebensgeschichte. In 2. König 17 bis 19, da wird uns einiges erzählt, auch im 1. Königebuch. Und wir möchten in das Leben vom Josaphat hineinschauen mit den Fragen: Was hat er mit Gott erlebt? Und was können wir von diesem Mann lernen? Dabei wollen wir ja, wenn wir in das Leben von diesem Mann hineinschauen, wollen wir nicht richten, sondern in Demut Lernende sein. Wir möchten deshalb in sein Leben hineinschauen, weil alles, was im Alten Testament erzählt wird, was wir im Alten Testament lesen, ist nach Gottes Willen für die neutestamentliche Gemeinde, also für dich und für mich, zur Lehre aufgeschrieben. Zur Lehre aufgeschrieben. Lehre mit H. Ist mir ganz wichtig. Nicht mit Doppel-E, sondern mit H. Vielen Dank. Es ist uns zur Lehre aufgeschrieben. Wir können etwas davon lernen. Es ist nützlich. Es ist nicht alter Tobak, sondern es ist, glaube ich, brandaktuell und entspricht in unser Leben hinein. Es ist etwas ganz Wertvolles, was wir im Alten Testament lesen. Gerade so Lebensbilder. Und gerne nehme ich Sie mit hinein in dieses aussagekräftige Leben, und ich wünsche uns allen ein hohes Maß an Aufnahme und Lernbereitschaft. Dass wir heute Morgen hierher gekommen sind mit dieser Begierde: Ich möchte was lernen, ich möchte was lernen für mein Leben, ich möchte was mitnehmen für die kommende Woche und generell. Spannende Minuten mit Josaphat, und los geht's. Zunächst einmal ein paar geschichtliche Fakten zu diesem Mann, zu diesem König. Sein Vater hieß Asa, seine Mutter Azuba, dann hatte er Kinder, Töchter und Söhne. Er war der vierte König von Juda und der fünfte Nachkomme von David. Etwa 130 Jahre nach David war Josaphat an der Regierung. Er regierte von 873 bis 848 vor Christus, also 25 Jahre. Israel war ja zu der Zeit zweigeteilt, einmal das Nordreich, da war der König Ahab, und im Südreich war er der Josaphat. Das Südreich war wesentlich kleiner, das kann man hier auf dieser Karte auch sehen. Das Nordreich war relativ groß gegenüber dem Südreich, dem Juda. Und Josaphat wurde mit 35 Jahren König. Er war der vierte König von Juda, Sohn und Nachfolger von Asa. Wie gesagt, er regierte 25 Jahre lang und wurde 60 Jahre alt. Er lebte im 9. Jahrhundert vor Christus, also vor knapp 3000 Jahren, so circa. Vielleicht denkt jetzt jemand, ja, vor 3000 Jahren, was hat der Mann schon gewusst für uns? Wir leben noch in einer ganz anderen Zeit. Wir leben in einer hochmodernen, technisierten und komplexen Welt. Was können wir lernen von einem Mann, der 3000 Jahre vor uns lebte? Ich lese uns dazu 2. Chronik. Die Verse 2. Chronik 17, 1 bis 9. Und sein Sohn Josaphat wurde König an seiner Stadt und wurde mächtig gegenüber Israel, also gegenüber dem Nordreich. Er legte Kriegsvolk in alle festen Städte Judas und setzte Amtleute ein im Lande Juda und in den Städten Ephraims, die sein Vater Asa erobert hatte. Und der Herr war mit Josaphat, denn er wandelte wie vormals sein Vater David und suchte nicht die Bale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen Geboten und nicht so wie Israel. Darum stärkte der Herr das Königtum in seiner Hand und ganz Juda gab Josaphat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre. Und als er in den Wegen des Herrn noch mutiger wurde, entfernte er wieder die Opferhöhen und die Aschera-Bilder aus Juda. Im dritten Jahr seiner Herrschaft sandte er seinen Oberen Ben-Hail, Obadja, Zechariah, Nethanael und Mechaja, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten Shemaja, Netanja, Sebadja, Azeel, Shemimarot, Jonathan, Adonia, Tobia und Tob Adonia und mit ihnen die Priester Elishama und Joram. Und sie lehrten in Juda und hatten das Gesetzbuch des Herrn bei sich und zogen in allen Städten Judas umher und lehrten das Volk. Soweit bis dahin. Ich habe heute einen Hauptpunkt mitgebracht und drei Unterpunkte. Der erste Hauptpunkt heißt Josaphat, ein frommer und mutiger König. Warum fromm und mutig? Um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick in die Zeit vor Josaphat werfen. Josaphats Vorfahren, da können wir einiges lesen. In den Kapiteln davor wird uns von seinem Uropa, König Rehabeam, berichtet. Am Ende seines Lebens heißt das Fazit Gottes, aber er tat übel und richtete sein Herz nicht darauf, dass er den Herrn suchte. Puh, was für eine Beurteilung. Die Beurteilung ist nicht von irgendjemandem, sondern vom lebendigen Gott selbst, der alles sieht, vor dem nichts verborgen ist. Und Gottes Urteil über ihn lautet, aber er tat übel und richtete sein Herz nicht darauf, dass er den Herrn suchte. Ein König, ein Vorbild und damit ein Leiter, dessen Auftrag es war, das Volk in Gottes Nähe zu führen und auch dort zu halten, der macht genau das Gegenteil. Er verführt. Er führt von Gott weg. Das war also der Uropa. Das kannst du vielleicht denken, kurz nachdenken. Wie war mein Uropa? Ich weiß nicht, ob du ihn gekannt hast. Keine Ahnung. Nach dem Uropa kommt also der Opa mit Namen Rehabeam. Nach Rehabeam, Entschuldigung, folgte der Opa mit dem Namen Abia. Dieser Abia führte einen Krieg gegen den König im Nordreich, gegen Jerobeam. Dieser war zu der Zeit eben König des Nordreichs. Und in diesem Krieg forderte Abia das Volk auf, Gott zu vertrauen. Wir sehen hier also eine gewisse Kehrtwendung, wieder hin zu Gott. Aber so ein richtig anhaltender Durchbruch hin zu Gott ist noch längst nicht in Sicht. Eher so ein ganz, ganz zaghafter Versuch, eine Hinwendung zu Gott. Eine Hinwendung, die aus der Not geboren wurde. Eine Hinwendung, die aus der Not geboren wurde, weil sie vom König Jerobeam, also vom Nordreich, angegriffen waren. Da drohte Gefahr. Kennen Sie das in Ihrem Leben? wenn es nicht mehr ganz rund läuft, wenn Gefahr droht, egal wie diese Gefahr heißt, plötzlich betet man mehr. Man nimmt sich mehr Zeit. Man sagt vielleicht zu 2, 3 Leuten, könntest du dafür beten? Not lehrt beten, gibt es diesen Satz. So war das auch hier beim König Asir. Der hat Gefahr gewittert und ging zum Volk und hat gesagt, wir sollten uns mal wieder Richtung Gott bewegen. Nach Abia wurde Asa König, also der Vater von Josaphat, um den es eigentlich geht. Und von Asa berichtet uns das Wort Gottes in 2. Chronik 14, 1 folgende, dass er in seinen ersten Regierungsjahren auch erste Reformen einführte. Also eine ganz bewusste Hinwendung zu Gott herbeiführte. Er zerbrach die Götzenaltäre. Er ging sogar so weit, dass er seine Mutter Macha absetzte. Die hatte irgendwie das Sagen. Und dann kam er zu dieser Frau, zu seiner eigenen Mutter und sagte, Schluss, fertig, du hast ja nichts mehr zu sagen. Wir lesen 2. Chronik 15, 16, auch setzte der König Asa seine Mutter Macha ab, da sie nicht mehr Herrin war, weil sie der Aschera ein Gräuelbild gemacht hatte. Und Asa zerschlug ihr Gräuelbild und zermalmte es und verbrannte es am Bach Kidron. Da hat er klar Position bezogen, das geht nicht, dass Götzen angebetet werden, schon gar nicht in meiner Familie. Und dann irgendwann, durch irgendwas, keine Ahnung, es wird nicht berichtet, aber irgendwann im Laufe der Zeit knickte dieser Asa doch tatsächlich ein. Sein Herz war aus irgendwelchen Gründen geteilt. Er schlug eine falsche Bündnispolitik ein, die das Verhältnis zu Gott erheblich belastete. Davon wird uns im 16. Kapitel des 2. Chronikbuches berichtet. Und dann bekommt dieser Asa sogar noch eine super Chance, weil der Prophet Hanania im Auftrag Gottes zu ihm kommt und ihn auf sein verkehrtes Denken und Handeln anspricht. Dieser Prophet Hanani deckt die Missstände auf in seinem Leben. Er spricht das an. Er möchte ihn da eigentlich gewinnen. Er möchte ihn korrigieren. Er legt den Arm um die Schulter von Asa und sagt, hör auf, ich muss dir was sagen. Bleib wach, mach das nicht. Was macht der Asa? Der wird zornig. Der kriegt eine Wut. Und was macht man in der Wut? Man umarmt den anderen auch und sagt, du bist ein lieber Kerl. Nee, man haut ihm eins über. Heute vielleicht nicht. Aber der Asa ging hin und hat ihn einfach kurzerhand ins Gefängnis bringen lassen. Weg mit ihm. Du hast mir nichts zu sagen. Ich bin der Chef, nicht du. Halt dein Maul. Weg mit dir. Ihr Lieben, so kann man mit Warnungen umgehen. Einfach ignorieren. Die Person entfernen. Dann hat man wieder seine Ruhe und kann seinen Stiefel weiterleben. Kann man machen. Aber das hat Folgen, ihr Lieben. Ganz anders König David. Als Nathan zu ihm kommt und ihn darauf hinweist, hey David, da ist eine unsaubere Sache in deinem Leben. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Er stellt sich zu seiner Schuld, er weicht nicht aus, er bekennt Farbe, er bringt die Schuld an die richtige Stelle. Er lässt Nathan nicht ins Gefängnis werfen, macht ihn nicht mundtot, aber dieser Asa hat es so gemacht. Und dann war es um König Asa geschehen. Wiederum ein Leiter, ein Vorbild, der einknickt und nicht standhaft bleibt, der der Versuchung nachgibt. Ein Führer, der sich verführen lässt, ein guter Start, aber kein gutes Ende. Auf der Strecke geblieben. Warum? Weil er sich nicht warnen lässt. Es geht nicht darum, dass wir perfekt sind, ihr Lieben. Aber es geht darum, dass wir Warnungen die aus irgendwelcher Richtung kommen, ernst nehmen und nicht in den Wind schlagen. Warnungen in den Wind zu schlagen, kann lebensgefährlich sein. Körperlich wie auch geistlich. Lesen Sie mal die Sprüche, da hat es hervorragende Verse drin, ich könnte jetzt einige anführen, möchte ich aber nicht, wo genau das zum Ausdruck kommt. Wenn wir Warnungen in den Wind schlagen, kann das lebensgefährlich sein. Und Asa wird krank. Und das Letzte, was wir zu seinen Lebzeiten von ihm lesen, ist: Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft, und seine Krankheit nahm sehr zu, und er suchte auch nicht in seiner Krankheit den Herrn, sondern die Ärzte. Was für eine Botschaft, was für eine Tragik. Zurück zu Josaphat. Was für Vorfahren hatte König Josaphat? Sie hinterließen keine nachahmenswerten Spuren. Halbe Hinwendungen an Gott, halbe Sachen, halbe Herzen, Oberflächlichkeit, mal so, je nachdem, wo der Wind gerade herweht, hängt man sein Fähnchen in den Wind. Keine Standhaftigkeit. Ich habe mich gefragt, ob Josaphat davon gelernt hat für sein Leben. Und ich habe mich auch gefragt, ob ich aus dieser Geschichte etwas lerne, welche Spuren ich zurücklasse. Welche Spuren lasse ich meine Nachkommen zurück? Was sehen mal meine Kinder, meine Enkel bei mir? Sehen sie mich mehr mit dem Smartphone in der Hand oder mit dem Wort Gottes? Erleben mich meine Kinder, meine Enkel auch, dass ich auf den Knien bin und bete oder immer geschäftig bin? Wir haben eine tolle Chance, Vorbilder zu sein. Vorbilder für die nächste Generation. Und ich lade Sie ein, diese Chance wahrzunehmen, sie nicht verstreichen zu lassen. Dass Ihre Kinder und Enkel mal an Ihnen hochschauen und sagen, wow, das ist mir ein geistliches Vorbild. Was möchten Sie hinterlassen? Nicht wegen Ihnen, sondern um Jesu Willen. Soweit der kurze Rückblick. Damit wir eben verstehen, warum es im Text heißt, dass Josaphat ein frommer und mutiger König war. Denn unter ihm geschah nun eine durchgreifende Reform. Ihr Lieben, wenn etwas jahrzehntelang schief läuft, wenn etwas jahrzehntelang absolute Schieflage ist, wenn dann jemand kommt und das Ruder herumreißen will, Dinge aufdecken möchte, hey, das ist nicht gut und das ist nicht okay und das ist nicht okay, der erntet nicht nur Beifall. Auf dich haben wir gerade gewartet. Da entsteht ganz schön Gegenwind. Und da braucht es Mut. Sehr viel Mut. Da braucht es eine ganz große Portion Mut, wie wir gleich sehen werden. Und diesen Mut hatte der König Josaphat. Im Leben Josaphats wird deutlich, er ist einer, der mit Gott leben und ihm gehorchen möchte. Er ist ein Frommer, heißt es, ein Gott hingegebener. Dieser Mann machte einen Unterschied zu den anderen Menschen. Er machte einen Unterschied in seiner Zeit, in der er lebte. In seinem Umfeld war das erkennbar, dass er mit Gott lebte. Das ist aufgefallen. Gott hingegeben, leben und mutig sein, das hat Auswirkungen. Er lebte, was er glaubte, und das kompromisslos. Es heißt von ihm, er folgte den früheren Wegen seines Vorfahren David. Er verehrte nicht die Bale, sondern hielt sich an den Gott seines Vaters und befolgte im Gegensatz zu den Israeliten Gottes Gebote. Super, oder? Das ist doch mal ein Zeugnis. Wow, finde ich, klasse. Ein tolles Zeugnis Gottes über das Leben Josaphats bis zu diesem Zeitpunkt. Es geht dann noch weiter in seinem Leben. Kommen wir nächste Predigt wahrscheinlich dazu. Aber bis zu diesem Zeitpunkt ist das Gottes Urteil. Dieser Josaphat wusste nicht nur um die Gebote, sondern er handelte auch danach. Und das ist ja ein großer Unterschied. Das Wissen leben oder es nicht zu leben. Wissen allein nützt keinem etwas. Es geht darum, das Wissen, dass es auch gelebt wird. Ganz nach Jakobus, sei Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und ihr Lieben, das ist bis heute so, daran hat sich nichts geändert. Martin Schleske schreibt in seinem Buch Der Klang, beginne zu tun, was du begriffen hast und du wirst mehr begreifen. Hörst du aber auf, die Dinge zu tun, die du begreifst, dann wirst du sogar das verlieren, was du schon begriffen hast. Volltreffer. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal Englisch gelernt. Und das war gar nicht so schlecht. Ich hatte immerhin eine 4 im Zeugnis. Abschlusszeugnis eine 4. Aber ich konnte mich unterhalten. Dann blieb ich nicht in der Sprache drin. Ich habe einiges begriffen und angewandt. Aber ich habe das nicht weitergeführt, ich habe es nicht umgesetzt, ich blieb nicht drin. Was ist passiert? Das, was ich wusste, was ich begriffen habe, ist irgendwo... Ja, genau so ist es. Wenn wir das nicht umsetzen, was wir von Gottes Wort her begriffen haben, dann werden wir es verlieren. Das ist so. Und deshalb die Aufforderung an dich, lebe das, setz das konsequent um, was du von Gottes Wort begriffen hast. Lass dich nicht aufhalten, lass dich nicht ablenken. Bleib dran. Mach bitte keine halben Sachen. Halbe Sachen ist ein ganzer Unsinn. Halbe Sachen sind ein ganzer Unsinn. Und Josaphat hatte begriffen, und das, was er begriffen hat, das hat er umgesetzt. Sicherlich auch durch seine Vorfahren etwas gesehen und auch die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen. Und dieses Begreifen setzte er um. Dass Josaphat die Reform weiterführte, die sein Vater Asa begonnen hatte, zeigt uns, dass er ein frommer und mutiger König war. Mutig auch deshalb, weil es in Juda, also dem Südreich, ebenso Götzenverehrung gab, wie auch im Nordreich unter dem gottlosen König Ahab. Und ich glaube, dass es für König Josaphat nicht einfach war, auf Gottes Geboten, auf Gottes Wegen zu gehen, Gottes Maßstäbe zu leben. Eben, einen Unterschied zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass manches Mal seine Schritte zaghaft waren, dass er unsicher gewesen ist, dass seine Knie ihm geschlottert haben. Aber der Herr stärkte ihn und er wurde auf den Wegen des Herrn noch mutiger. Das ging nach oben, nicht nach unten. Er wurde noch mutiger. Aus anfänglichen, vorsichtigen Schritten wurden klare, feste Schritte. Sein Mut wuchs je länger, je mehr. Er fing im Kleinen an. Und dieses Kleine baute er aus und es wurde immer größer. Er packte es an und entfernte nach und nach die Götzenbilder. Er hatte den Mut, einen radikalen Schnitt zu machen, nicht halbherzig, wie seine Vorfahren das gelebt haben. Und diesen Mut gewann er aus der Nähe zu Gott. Das war seine Kraftquelle. Die Nähe zu Gott war seine Kraft, diese große Herausforderung der Abschaffung des Götzendienstes anzugehen, Missstände anzusprechen und auch zu entfernen. Keine faulen Kompromisse zu machen. Und dazu, ihr Lieben, benötigt es Mut, auch heute. Erscheint uns heute der Götzendienst vielleicht weit entfernt und einer anderen Zeit angehörend? Heute gibt es ja keine Götzen mehr. Oder habt irgendjemanden, was im Garten zu Hause stehen? Also es gibt in Deutschland schon welche, die haben so Bale drin stehen, habe ich mittlerweile auch gesehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass es bei Ihnen nicht der Fall ist. Aber da steht vielleicht was in der Garage. Ja. Wir möchten nicht über andere denken, sondern über unser Selbst nach. Wenn der lebendige Gott größtenteils vergessen ist, wie in unserer Gesellschaft, dann suchen wir Menschen unwillkürlich nach einem Ersatzgott. Wir stehen in der Gefahr, das erste Gebot zu missachten. Wie gesagt, wir wollen nicht an andere denken, sondern an uns selbst. Es ist leider wahr, dass auch wir, die wir zu Jesus Christus gehören, Einflüssen Raum geben, die uns schaden und die Gemeinschaft mit Gott beeinträchtigen. Einflüsse und Entscheidungen, die uns dahin wegbringen, dass wir mit einem geteilten Herzen bei der Sache sind. Wir haben vorhin das Lied gesungen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wir stehen in der Gefahr, dass wir Einflüssen Raum geben, dass Jesus nicht mehr die Mitte ist, sondern dass Jesus an den Rand gedrängt wird. Ich frage, was konkret ist für dich so wichtig, dass die tiefe Freundschaft mit Jesus vernachlässigt wird? Was ist für dich so wichtig, dass Jesus aus der Mitte gedrängt wird? Der heutige Götzendienst, was Jesus aus der Mitte verdrängen kann, ist vielleicht der unkontrollierte, maßlose Aufenthalt in sozialen Netzwerken. Da klickt man diesen Link an und dann kommt ein Hinweis auf diesen Link und so geht es dann weiter. Und ruckzuck ist eine halbe Stunde rum, wo man ja keine Zeit hat zum Beten oder einen Besuch machen oder wie auch immer. Oder ist es vielleicht zu viel Fernsehen? Ist es die maßlose Arbeit? Jeden Tag 12, 14 Stunden. Das kann es mal geben, eine gewisse Zeit. Aber diese Zeit muss begrenzt sein. Vielleicht ist es das andauernde Kreisen um die eigenen Bedürfnisse und Wehwehchen, die eigene Nabelschau, wo es einfach um mich geht. Vielleicht ist es das oberflächliche Bibellesen und hastiges Beten, am Morgen noch schnell die Losung aufschlagen, zack, zack, so während der Tasse Kaffee und dann weg. Fahren Sie mal mit einem Traktor oder mit einem Auto mit 5 Liter Benzin. Gehen Sie auf den Acker und pflügen Sie mit 5 Liter Diesel im Tank. Da fahren Sie 2 Runden, dann ist Ende Gelände, oder? Und wenn wir in dieser Welt standhaft bleiben möchten, dann können wir nicht im Bild gesprochen mit 5 Liter Diesel unterwegs sein. Das haut nicht hin. Wir brauchen das Wort Gottes, das unser Leben prägt. Ist es der Körperkult, Sport und Essen? Schätzfrage. Was glauben Sie, was wir Deutsche in einem Jahr für Sport, also für Fitnesscenter und Wellness ausgeben im Jahr? Was schätzen Sie? Nur wir in Deutschland. Ich höre, ich nehme Gebote an. Also die Gesamtsumme. Gesamtsumme. Nicht von Ihnen. Die Gesamtsumme, alle Deutschen zusammen im Jahr. Eine Milliarde. Wow. Ich nehme noch Gebote an. Etwas höher. 4,5 Milliarden oder Millionen. Gut. Vorgestern im Handelsblatt veröffentlicht, sage und schreibe über 100 Milliarden. Kann dann ausgeschlossen, habe ich gelesen. Für Körperkult, Sport, Wellness. Die Deutschen über 100 Milliarden. Und jetzt sage mir keiner, dass wir Christen da ausgeschlossen sind. Dass Sie uns nicht falsch verstehen, ihr Lieben. Diese Dinge sind grundsätzlich nicht schlecht. Überhaupt nicht. Ich habe nichts gegen Wellness und gegen Sport. Also lassen wir uns da nicht missverstehen. Aber es gilt, diese guten Dinge, die Gott uns ja gibt und anvertraut, dass wir sie mit ihnen maßvoll leben und nicht maßlos. Wo etwas nicht mehr maßvoll gelebt wird, wird, wird es maßlos. Und wenn etwas maßlos wird, wird es immer negativ. Das hat immer negative Ursachen und Auswirkungen. Egal, was das auch ist. Du sagst vielleicht, ich gehe nicht ins Fitnesscenter, du liest Bücher. Kein Platz mehr zu Hause. Alles voll. Wenn etwas maßlos wird, wenn es nicht mehr maßvoll gelebt wird, wird es maßlos. Was ist das bei dir? Wovon lässt du dich vielleicht ablenken? Woran hängt dein Herz? Was betest du an? Gott anbeten heißt, zu lernen, mit ganzem Herzen bei ihm zu sein, uns von unseren heimlichen Götzen zu lösen und Jesus in die Mitte unseres Lebens zu stellen und dort auch zu lassen, so wie wir es vorhin in dem Lied gesungen haben. Gott anzubeten heißt nicht nur schöne, wohlklingende Lieder zu singen, die manchmal auch mit Moll aufhören, sondern die gesungenen Texte im Alltag in der Beziehung zu mir und auch in der Beziehung zum Nächsten zu leben. Sonst sind die schönsten Lieder, die schönsten Melodien, die schönsten Gesänge nur ein Geblär in den Ohren Gottes. So musste ja mal Amos dem Volk Gottes ausrichten. Euer Singen ist ein Geblär in den Ohren Gottes. Und der biblische Rat heißt klipp und klar, trenn dich von dem, was dich von Gott trennt. Trenn dich von dem, was dich von Gott trennt. Trenn dich von dem, was dich bindet. Tu von dir. Da gibt es eine ganze Reihe Bibelstellen, die das wirklich auf den Punkt bringen. Dass Josaphat ein mutiger König war, wird auch daran deutlich, dass er nicht nur abschaffen wollte, was seinem Volk schadete und seinem Volk Schande bereitete. Nein, er wollte noch viel, viel, viel mehr. Sein Volk sollte bekommen, was ihm zur Glaubens- und Lebenshilfe werden konnte. Er selber lebte mit dem Wort Gottes. Und das Volk sollte dem Beispiel seines Königs folgen, wie das geht mit dem Wort Gottes. Josaphat wusste, dass das Volk Gottes, das Wort Gottes sehr nötig hatte. In den zurückliegenden Jahren wurde das Wort Gottes völlig vernachlässigt. Es wurde aus der Mitte entfernt. Es hatte nichts mehr zu sagen. Es wurde aus der Mitte entfernt und geriet damit immer mehr in Vergessenheit. Es wurde nicht mehr das gelebt, was wir im Psalm 1 lesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Murmelt es, wiederholt es, verinnerlicht es. Das war nicht mehr da im Volk Gottes. Ist es hier in Kandern da? Ist in deinem Leben da? Vielleicht wurde über das Wort Gottes, über das Gesetz, über die Tora noch am Lagerfeuer irgendwie philosophiert. Aber das Leben wurde nicht mehr danach ausgerichtet. Dieser geistliche Grundwasserspiegel, der war völlig abgesackt. Nur sehr wenige kümmerten sich darum, wer Gott ist und wie ein Gott wohlgefälliges Leben aussieht. Und das hat Josaphat erkannt und damit gab er sich nicht zufrieden. Er unternahm etwas gegen diese geistliche Not. Und ihr Lieben, dazu braucht es Mut. Der König wollte, dass sein Volk das Wort Gottes hörte. Er lässt das Wort Gottes zu den Menschen bringen. Er sorgt dafür, dass Menschen wieder das Wort Gottes hören. Und sie schickte Josaphat neben etlichen Beamten und Tempeldienern auch Priester auf die Strecke hin zum Volk. Sie sollten das Wort Gottes unter das Volk bringen, sie unterrichten. Welch mutige Aktion, meine ich. Was sollten das? Werden da manche vielleicht in Juda gefragt haben, als Abgeordnete des Königs kommen? Fürsten, Leviten, Priester, die waren unterwegs, nicht mit politischen Anweisungen, nicht um die Steuern einzutreiben und so weiter, sondern die kamen mit dem Wort Gottes in den Händen oder unterm Arm, wie auch immer. Vielleicht war Josaphat zu Beginn noch zaghaften Schrittes unterwegs, aber wir haben gehört, er wurde immer mutiger, immer zielführender. Und je mehr er diesem Wort Gottes vertraute und es lebte, je mutiger wurde er. Er hatte den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Da ließ sich nicht einschüchtern und umstimmen. Er schickte Leute los, die das Volk im Wort Gottes lehrten. Und so kam das Wort Gottes wieder auf den Leuchter und führte nicht ein Nischendasein, sondern rückte in die Mitte und damit in die Herzen der Menschen. Und da wirkte es Veränderung. Josaphat war mutig. Er stand zu diesem Wort Gottes ohne Abstriche. Er bekannte Farbe, war kein Chamäleon. Er hatte den Mut dafür. Und er sorgte dafür, dass das Wort Gottes wieder zu den Menschen kam. Und wir? Bekennen wir Farbe in unserem Umfeld? Stehen wir auch für Gott ein, für sein gutes Wort? Sagen wir den Menschen das gute Wort? Ihr Lieben, wir dürfen und sollen und können diesen Mut auch haben. Ich weiß selbst, wie das ist im eigenen Leben. Ich kenne diese ängstlichen Schritte, die sind mir nicht fremd. Wo es mir manchmal eher so wie im Hals stecken bleibt. Ich kenne diese seltsame Scheu außerhalb vom Gottesdienst. Auch zu den Geboten Gottes zu stehen, das Wort Gottes zu sagen, zu reden und zu tun, was sein Wort sagt. Aber wir möchten uns an das Wort von Paulus, an Timotheus erinnern, wo Paulus dem Timotheus sagt, wir können mutig sein deshalb, weil Gott uns nicht gegeben hat den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Da steht das Wort Dynamit. Und wir wissen alle, was Dynamit anrichten kann. Gutes und Schlechtes. Aber das ist der Kraft. Wir können mutig sein, weil dieser Geist in uns lebt und damit auch diese Kraft da ist. Sie ist da, wir können sie nicht leugnen, wir brauchen sie nicht leugnen, sie ist da. Wenn wir sagen, sie ist nicht da, dann machen wir Gott zum Lügner. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft. Und das hat Josaphat damals auch schon erlebt. Er schickte Menschen los, die das Wort Gottes zu den anderen brachten. Das Wort Gottes muss zu den Menschen. Auch heute. Wir können nicht warten, bis die Menschen hierher kommen. Nein, das Wort Gottes muss von hier zu ihnen. Jetzt sagst du, ich bin ja kein König, ich kann niemand losschicken. Ja, glaube ich dir. Du bist wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht in der Position, dass du Leute losschicken kannst, die Gottes Wort zu den Menschen bringen. Aber, und das ist das Super an der Sache, du selber kannst solch eine Person sein, die Gottes Wort zu den Menschen bringt. Du kannst nicht nur, sondern du bist es. Jesus sagte mal, und er sagte das nicht zu irgendjemandem, sondern er sagte das zu seinen Jüngern, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich dich. Und das sagt er heute Morgen zu dir. Du bist mein Bote in dieser Welt. Ich habe dich deshalb an diesen Platz gestellt, damit du dort das Wort Gottes hinbringst. Wenn du es nicht bringst, bringt es niemand. Dein Platz ist da, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Straßenbahn, wo auch immer. Wohin sendet uns Jesus? In die Welt. Da, wo die Menschen sind. Wir sind seine Zeugen, lesen wir in der Apostelgeschichte. Oder Paulus schreibt, ihr seid ein Brief Christi, der von den anderen gelesen wird. Das heißt, jedes Kind Gottes ist dazu berufen, das Wort Gottes zu den Menschen zu bringen, in Wort und Tat. Was für ein Auftrag. Von Josaphat können wir lernen, er macht einen Unterschied. Und dies beginnt mit der richtigen Herzenseinstellung und die entsteht am Herzen Gottes. Wer selbst am und im Herzen Gottes ruht, der kann nicht anders. Der kann nicht schweigen. Apostelgeschichte 4, Vers 20, da lesen wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden. Ergriffene können nicht schweigen. Ergriffene können nicht schweigen. Von dem, was uns ergreift, oder von dem, was wir ergriffen sind, von dem reden wir. Bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Stellt euch vor, Freiburg hätte gestern gewonnen gegen Hoffenheim. Da werden viele drüber reden, unentschieden, das ist doch nicht mehr ganz so. Aber ein Sieg gegen Hoffenheim, das wäre schon was gewesen. Das, was uns packt, was uns begeistert, von dem reden wir. Und reden wir doch auch von Jesus, dass wir ergriffene sind von ihm. Und ich finde das großartig, dass Josaphat Leute um sich hatte, die ihn in diesem so wichtigen Anliegen, dass Menschen im Wort Gottes unterrichtet werden, auch unterstützten. Dieser Josaphat konnte auf Leute zurückgreifen, die er losschicken konnte. Leute, die sich im Wort Gottes auskannten, die die Fähigkeit besaßen, andere zu lehren. Ihr Lieben, was ist das doch für ein Geschenk, wenn eine Gemeinde sich in Gottes Wort unterrichten lässt? Ich weiß nicht, ob es ja Bibelabende gibt oder Lehrabende oder sowas, aber wenn die Bibelabende nicht nur leer sind, also mit Doppel-E geschrieben, sondern wenn sie voll besetzt sind, wenn die Lehre im Zentrum steht und nicht nur als ein notwendiges Übel angesehen wird, wenn das umgesetzt wird, was Jesus sagt, geht hin in alle Welt und dann sagt er, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Da kommt das wieder vor, lehret sie halten, wie wichtig die Lehre ist für die Kinder Gottes. Und was ist das doch, wenn Leute sich darin befleißigen, andere zu unterrichten, dieses Timotheus-Prinzip, von dem Paulus schreibt in 2. Timotheus. Und was ist das doch, wenn eine Gemeinde solche Leute in diesem Dienst unterstützt und auch ermutigt? Ihr Lieben, das braucht's. Wen könnt ihr, wen kannst du unterstützen? Wen kannst du persönlich ermutigen? Wem kannst du in der kommenden Woche das Wort Gottes bringen? In irgendeiner Form. Ich fasse zusammen. Was können wir von Josaphat lernen? Josaphats Anliegen war es, mit Gott konsequent zu leben. Als ein Gott Hingegebener. Keine halben Sachen zu machen wie sein Vater, Opa oder Uropa. Dieser Josaphat war mutig. Er hat was ausprobiert. Er gab sich mit dem Ist-Zustand, den ihn umgab, nicht einfach zufrieden. Und sein Mut zeigte sich darin, dass er konsequent, wirklich konsequent den Götzendienst im Volk abschaffte. Er lebte, was er glaubte, kompromisslos. Wo gehst du vielleicht Kompromisse ein? Wo machst du halbe Sachen, weil es unangenehm ist oder wie auch immer? Er brachte das Wort Gottes wieder unter das Volk, indem er geeignete Personen dazu beauftragte, das Volk zu lehren. Denn ohne biblische Lehre wird es leer. Und die Lehre darf nicht nur hier oben im Kopf stecken bleiben. Sie muss Hände und Füße bekommen. Wem kannst du das Wort Gottes bringen? In irgendeiner Form. Mit deiner Begabung, die du hast. In den nächsten beiden Predigten geht es dann weiter mit Josaphat. Wir werden sehen, welche weiteren Auswirkungen sein Mutigsein hatte. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.